Hallo zusammen, hier ist euer SEO-Haus in der News-Ausgabe mit Jens Faultrath und Stefan Keil. News und Fundstücke aus der SEO-Branche für deine Ohren. SEO-Haus, stay tuned.
Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus und hier sind wieder aus dem schönen Berlin Jens Faultrath und
Stefan Keil aus dem wunderschönen Darmstadt.
Genau, diesmal leider nicht zusammen, aber trotzdem zusammen irgendwie.
Ja, hoffentlich klappt das dann jetzt mit dem Ton und so. Wir haben ja hier das Squadcast-Tool und so, dürfte gute Qualität haben.
Ich hoffe auch, hast du einen Ausschlag?
Wie ein Ausschlag?
Also Pegelausschlag?
Ja.
Ja. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Weil der nimmt ja bei dir auf und das sehe ich halt nicht. Genau, fantastisch. Ja. Dann läuft das ja, dann sollte das laufen. Cool. Aber auch gleich die erste traurige Mitteilung, weil wir machen nach dieser Sendung Sommerpause. Ich bin nämlich im Juli nicht da. Dementsprechend wird es im Juli keine Folge geben. Aber ihr könnt hier einfach zweimal hören.
Genau. Ihr könnt euch einen Reminder stellen, so gegen Ende Juli, dann einfach so letzte Kalenderwoche. Einfach nochmal hören.
Exakt. So, dann haben wir was im Thema. Also, wir haben jetzt unter Housekeeping gepackt, obwohl es nicht wirklich Housekeeping ist, weil es eher so ein Zähnethema ist. Und zwar sich der Martin Prosi und die mit auseinandergesetzt mit diesem ganzen Sexismus-Thema, hat auch eine Landingpage zugebaut, kommt in die Shownotes rein, ordentlich verlinkt bei Impuls Q. Ich richte mal das eigentlich so aus. Oh, hätte ich mal fragen müssen. Und also Martin und hat er auch seine Geschäftsführerin Gesine interviewt. Es ist sehr, wie soll man sagen, macht einen sehr betroffen, wenn man es hört. Kann man schon sagen, ist harter Tobak. Also immer gerade, wenn man auch Leute kennt oder über Ecken kennt. Ich glaube, ich kenne sie jetzt persönlich nicht. Oh Gott, hoffentlich tue ich jetzt nicht Unrecht, weil mein Namensgedächtnis so schlecht ist. Wenn nicht, entschuldige ich mich an der Stelle gleich. Und er hat ja auch ziemlich viele Leute in der Branche gefragt, ob man mitmachen möchte und da irgendwie genau, da hat er auch mich angefragt, da habe ich halt gemeint, was bedeutet denn mitmachen? Da hat gemeint, hier sagst einfach, du unterstützt das und ihr kommt da auch mit Logo und werdet auch verlinkt. Und da dachte ich schon, eigentlich fühlt sich das eher so an, als würde ich da Trittbrettfahrer sein, wenn ich da mit dem Logo auftauche, die das auch noch verlinkt ist und da man dafür nur eine kleine Spende eigentlich so maximal entrichten muss, da habe ich mich nicht wohl bei gefühlt. Also wir haben dann auch noch mal im Team rumgefragt, wie man dazu steht und alle haben gemeint, ja okay, ist ja obvious, dass wir gegen Sexismus sind und wir wollen da uns da jetzt nicht irgendwie selbst bevorteilen und haben es da unwohl gefühlt, weil eben aus diesen Gründen. Und deswegen haben wir gesagt, nee, wir sind jetzt nicht offiziell Partner dieser Aktion. Wir haben aber gleich gesagt, ich nehme das hier mit und wir geben dann lieber einen Link von Termfrequenz aus und reden hier auch mal drüber mit. Also das finde ich die bessere Form, das auch irgendwie zu unterstützen. Habe aber auch gleich 2-3 Kritikpunkte, auf die ich gleich nochmal eingehe, weil im Moment, also erstmal ein gutes Shoutout, dass man das ganze Thema mal angesprochen hat, weil die Sachen passieren, brauchen wir auch gar nicht drüber zu diskutieren, warum sie passieren, sie passieren halt einfach. Nicht nur in unserer, überall, ist aber auch keine Ausrede, wenn es woanders passiert. Hier sind wir unterwegs alle zusammen und da kann man sagen, bitte mal ein Bewusstsein für, und das reicht ja schon, wenn man kurz drüber nachgedacht hat und kriegt in der Nachbarschaft bei einer Party nebendran am Tisch was Komisches mit und geht mal rüber und fragt, was Phase ist. Es hilft ja schon. Da hat jeder was von gewonnen, wenn das jetzt schon passiert ist. Dann geht es uns allen besser. Also Haken dran. Nichtsdestotrotz ist es halt, das ist so der kleine, leichte Kritikpunkt, den ich habe, ist so, das ist aber auch das Ende der Aktion quasi. Also Aufmerksamkeit ist immer schon mal gut, aber mir fehlt so der Follow-up. Also was machen wir denn als nächstes? Und da ist natürlich die Problem, wenn du ein Follow-up machen möchtest und du bist selber eine Agentur und das findet bei dir statt, da bist du sehr beschränkt. Also deine Fähigkeiten, ein Follow-up zu machen, sind beschränkt. Was man ja sagen könnte, komm, wir machen eine Meldestelle auf, du kannst dich bei mir melden, dann bist du sofort im riesen Rechtsgehässel drin. Also ich hab mich lange überlegt, was könnte man denn tun? Was man vielleicht tun könnte, ist zu sagen, wollen die Leute, die sich dort gesagt haben, sie wollen sich engagieren, ernsthaft engagieren mit Zeit und zu sagen, man zieht es dort raus und macht eine extra Website zu dem Thema auf, wo man vielleicht sagt, hör mal zu, wir alle positionieren uns wirklich dagegen. Wendet uns bitte an hier, da könnt ihr euch dran wenden, wir gucken dann, dass wir die richtige Stelle finden, wo ihr rechtlich hingehen könnt. es gibt ja diverse Stellen oder listen die auf. Aber wenn du selber nicht weißt und möchtest da mit jemand zusammen hingehen, irgendetwas. Aber ihr seht schon, ist schwer. Was ich spannend fände, und das ist eigentlich, was mir wirklich sinnvoll getroffen ist, wenn man sagt, man hat einfach so eine Gruppe an Menschen, die dafür stellen, wenn man sagt, lass uns doch mal auf unsere Konferenzveranstalter zugehen. Weil das ist so ein klassischer Ort, wo viele Menschen zusammenkommen und wo manchmal komische Dinge passieren können. Und ich kenne ja jeden Konferenzveranstalter persönlich und die sind alle per se dagegen. Also das heißt, man trifft da freundlich Leute, die bestimmt Bock haben, was zu tun. Aber es gibt so eine Konferenz da draußen, also keine von uns, sondern woanders, das ist der Chaos Communication Congress. Ich weiß nicht, ob jemand von euch jemals da war. Ich habe es noch nie hingeschafft, weil immer zwischen den Jahren liegt und es ist ein bisschen familiär blöd. Ich habe mir aber viele Vorträge angehört, habe aber auch mit vielen Leuten geredet, die dort sind. Und die haben immer Leute rumlaufen auf der ganzen Kongress. Und es ist per se ein sehr friedlicher und freundlicher Kongress, wenn man sich da ein bisschen unterhält. Aber trotzdem passieren, der ist ja groß, sind glaube ich 10.000, 15.000 Leute, du hast immer irgendwelche Leute, die es gerade mal nicht peilen. Und Sexismus definiert ja der Empfänger. Also man, es gibt offensichtliche Sachen als Sender, wo ich weiß, das war jetzt scheiße. Kann aber sein, dass ich etwas als noch okay finde, der Empfänger aber nicht. Und ich habe den verletzt und krieg's gar nicht mit. Also auch das. Aber der Empfänger hat halt recht. Da brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren. Also das war nicht so gemeint. Ist eine nette Entschuldigung, wenn man dann aufhört, aber der Empfänger hat halt recht. Punkt. Aber da gibt's halt Leute, die laufen überall rum, die haben so T-Shirts an, da kannst du dich immer hinwenden, wenn du dich aus irgendeiner Art und Weise belästigt fühlst. Sowohl Sexismus, Rassismus, whatever. Und die kannst du direkt ansprechen. Und ich finde, das ist so eine schöne Sache, die man auf Konferenzen zumindest abends Party, aber vielleicht auch schon tagsüber, da waren ja auch Sachen, die da gesehen erzählt hat, die gar nicht so Party, die eine war ja schon in so einer normalen Situation, wo man sagen kann, ich fühle mich jetzt hier unwohl, gerade im Kundengespräch, jetzt muss ich hier zu irgendwelchen blöden Altherrenwitzen lachen und fühle mich aber echt schlecht dabei, wo man sich mal einfach hinwenden kann. Und wenn man sich einfach nur sagen kann, hab da mal ein Auge drauf, also ich möchte jetzt gar nicht, dass hier reingreift bei Kunden etc., aber hab mal ein Auge auf diesen Mensch, der verhält sich komisch, das reicht ja schon. Dass man vielleicht mit jemandem sprechen kann. Vielleicht ist das etwas, was man sich mal überlegen kann. Vielleicht hört ja auch der eine oder andere Konferenzveranstalter zu. Genau. Aber ich würde mich einfach mal sagen, wenn die Leute, die sich dort gesagt haben, sie haben Bock, wirklich zu beteiligen, lass uns doch mal vielleicht, Martin, frag doch mal, ob wir uns alle mal zusammensetzen wollen. Und vielleicht haben wir noch mehr Ideen, auf was man machen kann, dass die Situation angenehmer macht für Leute, die betroffen sind, die uns nicht gleich in so einen rechtlichen Hässel reinbringen, sondern einfach das ganze Environment besser machen, damit erst weniger passiert. Das war jetzt so eine spontane Idee, die mir gekommen ist und ich bin jetzt auch nicht der Schlauste auf der Welt. Vielleicht fallen den anderen Leuten da ja auch noch Sachen an, die man machen kann. Also ich würde gerne aus dieser Betroffenheitswelle auch irgendwie in Action gehen und da fehlt mir im Moment noch irgendwo, ja, ich würde gerne mehr draus machen und deswegen haben wir gesagt, so Trittbrett, Sarah, am Ende kriegen wir noch einen Link, weil wir eine kleine Spende abgeben. Das war mir einfach für, nee, das wollten wir nicht machen. Geben wir lieber einen Link auf die Aktion, beschäftigt euch damit, denkt mal drüber nach, was man tun kann. Und für alle die Bock haben, da was zu tun, schreibt Martin, schreibt uns, ich vermittle euch gerne weiter, vielleicht können wir dann ja auch zusammen mal überlegen, ob wir irgendwas machen können, was wirklich was in eine Handlung mündet. Ich mag immer in eine Handlung münden, das ist mir lieber, als zu sagen, die Welt ist schlecht, das ist sie oft, aber davon ändert sich erstmal nichts. Genau, das war der Grund, warum wir nicht als Supporter unten mit aufgetaucht sind. Wir supporten es lieber von hier in echt und reden drüber und wollen dafür auch keinen Backlink haben. Genau, das war auch die Meinung, wie gesagt, des kompletten Unternehmens. Stefan, wir haben uns da relativ lang drüber unterhalten, was wir machen, mit allen Leuten im Team, alle gefragt und das relativ lang diskutiert. Das war schon ein größeres Thema bei uns.
Absolut, ja. Das hast du auch alles gut zusammengefasst und so, weil das war uns an der Stelle auch einfach wichtig, weil das jetzt auch ein Thema ist, wo jeder was dazu zu sagen hat und gerade so, wenn wir uns als Unternehmen positioniert, haben wir das großflächig auch reflektiert, damit halt auch jeder, der betroffen ist oder da irgendwelche Bezüge zu hat, sich in dem Thema auch wiederfindet.
Exakt. Dann können wir doch zu den Fundstücken gehen. Was haben wir denn so, was uns letzten Monat so rüber gepurzelt? Da fange ich mal gerade an. Die Kollegen vom News Dashboard, Shoutout an Tobi und seinem Team an der Stelle, haben mal kurz angeschaut, was hatten dieses Core Web Vitals Update eigentlich als Auswirkung aus den Newsboxen gehabt. Jetzt hier US-Markt, der ist ja auch da ein bisschen schneller. Und so hauptsächlich hingehen, wie ist es denn, ihr wisst ja, Newsboxen gerade im Mobile war lange Zeit, hat Google gesagt, nur mit AMP. Das war nie so ganz so. Es waren immer so 1-2% oder so, die auch ohne AMP drin waren. Aber die Wahrscheinlichkeit ging halt doch, ja, ins Homöopathische relativ schnell rüber. Und seitdem das Core Web Vitals Update live ist, sieht man, also nicht sprunghaft, sondern sieht man dann auch, die haben es getwittert, der Chart ist drin, wir haben den Shownote, es ging halt über dann so 3 Wochen schön hoch von 3,1% auf jetzt 9,8% sind ohne AMP in den mobilen Newsboxen die Treffer. Was natürlich nicht sagen kann, ist, haben irgendwelche Verlage AMP abgestellt, was ich glaube nicht vermute, weil wenn was da ist, warum sollte ich es abstellen? Und ich weiß ja noch nicht, wie Google damit umgeht, also ich würde in ein lustiges Risiko reinlaufen. Eben vermute ich eher, dass weitere Quellen hinzugekommen sind, die gar nicht verämmt waren, jetzt aber mehr stattfinden. Und das wäre meine Vermutung, ich kann es aber anhand dieser Daten nicht verifizieren, das ist einfach eine Hypothese an meiner Stelle, könnt ihr selber sehen, was eure Hypothesen sind. Würde ich AMP jetzt abschalten, wenn ich es implementiert habe? Nein, weil dann müssen eure Seiten ja gute Core Web Vitals Werte werfen. Ich weiß auch von einigen Verlagskollegen draußen, dass ihre AMP-Seiten lustigerweise etwas besser vermarktet bekommen. Dann würde ich erst recht nicht abschalten. Würde ich AMP jetzt noch implementieren? Schwer zu sagen. Es gibt halt keinen AB-Test aktuell. Aber wenn AMP teuer ist in der Umsetzung, würde ich es vielleicht erstmal so probieren, weil es offensichtlich wieder mehr Raum für AMP gibt. Aber ich meine, 9,8% heißt immer noch, dass 90,2% eben AMP sind, oder?
Auf jeden Fall. Ne? Und wenn du jetzt sagst, also ja, wenn es schnell geht, kommt ja auch immer ein bisschen auf Setup an, dann kann man das auch mal gucken, dass man es schnell anschaltet. Das kommt wirklich immer auf das individuelle Setup an. Wenn man jetzt aber gerade neu baut, irgendeine Plattform oder so, würde ich sagen, da würde ich AMP einfach mal hinten anstellen und gucken, dass das, was ich jetzt im Moment baue, einfach Core Web Vitals mäßig wirklich fit ist, ich da alles reinstecke, in der Hoffnung, dass wenn ich jetzt halt in 2 Monaten live gehe, AMP auch gar kein Thema mehr ist.
Absolut. Und wie gesagt, jenseits von der Newsbox ist AMP komplett irrelevant. Also da hat man keinen Ranking-Vorteil. Absolut. Weil ich jetzt auch schon 1-2 Kunden gesagt habe, weil kennt ihr in der Search-Konsole, hast du dann immer irgendwie 2 Millionen URLs indexiert, aber kanonisiert, das sind immer die AMP-Seiten. Mhm. Und die verstopfen einem voll, ob man was anderes hat. Ich sage, du mach doch einfach nach 14 Tagen, mach das AMP wieder aus. Der bringt ja eh nichts. Also der ist dann weg und dann hat man den ganzen Kack nicht mehr und Google muss den Scheiß auch nicht immer wieder mal recrawlen und gucken, ob es noch da ist. Also das ist nicht so, dass da wahnsinnig viele Crawl-Ressourcen draufgehen, aber etwas halt. Und du kannst die, und das bringt dir keinen Vorteil. Vielleicht für euch als kleiner AMP-Hinweis, wenn das Ding 14 Tage alt ist, macht das AMP aus. Spaß hier einfach Geduld.
Ja.
Zum Nachdenken also. Cool. Dann habe ich mal nach längerer Zeit mal wieder auch bei Moss einen schönen Whiteboard Friday. Die gibt es ja immer noch dort regelmäßig. Also offensichtlich freitags. Und gehabt, und zwar ging es da um so ganz spannendes, rein operatives Thema, rein SEO-Thema. Macht eigentlich das Fixen von Broken Links Probleme? Und jetzt meinen die Broken Links von extern. Jetzt nicht interne, die kann man immer, also da braucht man nicht zu diskutieren, sondern externe. Und zwar, weil es immer wieder so Rückmeldungen gibt, du, ich habe da irgendwelche Links gefixt, es hat aber null Auswirkungen. Und die Idee ist ja, Link-Power zu retten. Wenn aber dann nichts passiert, ist die Frage, lohnt sich die Arbeit? Und da haben sich ein bisschen länger mit auseinandergesetzt und haben gesagt, okay, es gibt Punkte, wo es einfach nichts bringt. Punkt 1 ist ganz klar, wenn der Link schon vorher nicht gewertet wurde, dann kann ich natürlich, dann bringt es keinen Sinn. Und sie fragt, woher soll ich das wissen? Das Einfachste, guckt mal in euer Dissolor-File, also ihr braucht keine Sachen, die da drin stehen. Und manchmal hängt es ja schon 3 Jahre drin und man weiß es nicht mehr, was man da mal reingeschrieben hat. Also einfach mal gucken, was man da entwertet hat. Aber ihr kennt auch diese ganzen Global Sites und diese ganzen automatischen Track. Also ohne Scheiß, sei froh, wenn das Ding auf eine 404 geht. Also willst du den Kram eh nicht haben. Also alles, wo du denkst, ist shady, will ich nicht haben. Links, die in sich sehr schwach sind, die werden natürlich auch nur einen minimalen Effekt bringen. Also wenn du irgendeinen Forenlink hast auf einer 198. Seite, Paginierungsseite von irgendeinem Hasenzüchterverein, tu nicht drüber. Also wenn du einige Verlage, wenn du da mal durch so 404er durchgehst, hast du wahnsinnig viele Foren, die da irgendwo drin sind und dann denkst du immer, nee, also boah, das, nee. muss nicht sein. Was dazu kommt, was dann auch oft der Fall ist, wenn die linkgebende URL, das fand ich eine spannende Theorie, die war mir noch gar nicht bekannt, wenn die linkgebende URL, meint die jetzt hier, das würde ich so ein bisschen fraglich sehen, aber kann man mal darüber diskutieren, sehr alt ist und der Inhalt statisch. Also die URL ist alt und der Content ändert sich darauf nicht mehr. Dann es gibt ja diese Theorie, die kommt daher, dass John Mark bei einer Frage hat, wie lange muss ich Weiterleitungen stehen lassen? Da gemeint hat, so ein Jahr, danach ist uns das egal. Kam dann die Theorie, dass Google irgendwie, wenn sie einen Link sieht, die Link-Power rübergibt und irgendwann aufhört die Link-Power rüber, dann ist sie rübergegeben und wird nicht nochmal neu vergeben, wenn der Link geändert wird. Ich habe keinen Beweis für diese Theorie, mir war die auch gänzlich neu. Ich bin mir auch nicht sicher, was ich davon halten soll, weil das ist so auf eine Aussage weitergedacht, fünfmal um die Ecke und dann irgendwo über die Weltkante gefallen. Was aber ein Thema ist, ist natürlich, wenn das Ding wirklich sehr alt ist, hängt der natürlich, also wenn es ein Artikel, also du hast einen alten Artikel auf reinpost.de, whatever, keine Ahnung. Dann hängt der ja auch hinten in irgendwelchen Archiven drin. Das heißt, das Ding ist intern auch ultra schwach mittlerweile. Und dann kommt Google da sehr selten vorbei. Also es gab mal 2012, 2013 eine Studie noch vom Dirk Lewandowski, wo die gesagt haben, wir haben mal ganz alte URLs angeschaut, ob da ein Crawler vorbeikommt. Und haben gesagt, okay, das Älteste, was die hatten, also die haben das lange gemessen und hat mal fast ein Jahr gedauert, dass mal wieder ein Crawler vorbeikam, der Googlebot war und der nicht ein Screaming Frog war, der Googlebot war, weil das Lookup auch geklappt hat. Und ja, und Google ist ja in letzter Zeit, in den letzten 3 Jahren meiner Meinung nach eher langsamer im Recrawl geworden als schneller. Denn ich glaube, wenn du da einen Link änderst, dann kann es halt einfach sein, dass Google das erstmal 2 Jahre gar nicht sieht, weil es nicht vorbeikommt. Und das könnte auch diesen lustigen Effekt erklären, warum Leute auf so eine Theorie kommen. Und dann ist die Frage, brauche ich das? Und da würde ich ein bisschen unterscheiden, wenn ich von der Domain schon Links habe, ist mir das Hupe, weil der Link zu schwach ist. Wenn ich meine Domain-Pop noch mal ein bisschen hochkriegen kann, weil ich von dieser Reinpost noch nie etwas hatte, würde ich es unter Umständen machen. Also dann sehe ich da eher noch einen Grund drin, dass man das tun könnte. Muss aber wissen, es dauert vielleicht sehr lange, bis Google das Ding sieht. Also vielleicht bin ich bis dahin schon auf einem anderen Job, aber also zumindest wird es morgen keine Auswirkung haben, weil Google muss es ja sehen. Und ganz wichtig, das ist jetzt was Internes, wenn ihr halt auf irgendeinen Schwachsinn intern redirectet, also Google ist sehr kritisch geworden, wenn der Inhalt nicht identisch ist, dann brauchst du da nicht redirecten. Also wenn du auf die Startseite, tot. Wenn du Produktdetailseite auf Kategorieseite, tot. Also dann brauchst du es nicht machen. Also wenn die Seite, die Inhalt, den ihr habt, nicht mehr da ist, dann ist das Ding halt tot, da kannst du dich zu Tode redirecten, das ist total Hupe. Oder?
Ja, definitiv. Also außer reinen Performance-Sicht kommt da wahrscheinlich nicht mehr so viel an. Gibt Leute, die machen das halt, damit die Reports nicht ganz so verstopft sind, wenn man wieder eine Analyse macht. Na, da kann man dann drüber streiten, aber ein Effekt hat es nicht großartig. Wo ich so ein bisschen skeptisch bin, ist so, dass mit diesem sehr alt und Inhalte, also das ist halt wirklich eine recht weit hergeholte Theorie, weil ich meine, man sieht ja schon auch immer wieder in der Search Console, gerade bei so großen Seiten, dass halt Google auf irgendwelchen Seiten rumturnt, wo du so denkst, so ey, keine Ahnung, wie kommst du jetzt da drauf, irgendwie wieder diese URL abzurufen, das ist halt ein uralter Artikel, den braucht man eh nicht, oder dass Google einfach mal so anfängt, uralt URLs durchzucrawlen und dann merkt man, dass sie auch wieder ankommen. Ganz spannend ist es auch, dass man öfters mal sieht, dass so auf alten URL-Patterns auf einmal noch Performance-Daten hängen. So ganz kurzzeitig. Und das finde ich, sind immer so Sachen, wo du denkst, okay, also da bin ich ganz bei dir, dass Google träge geworden ist und so ein bisschen langsam ist, aber ich glaube, sie greifen, gerade weil sie das sind, dann doch nochmal häufiger auf so ganz alte Strukturen zu.
Ja, ja, also bin ich bei, fand die Theorie jetzt auch etwas gewagt. Ja.
Also würde ich jetzt auch so, das würde ich so nicht unterschreiben. Und außerdem jetzt so, ich meine, wenn man die Redirects auch mal hat, na, dann sind sie halt auch da. Dann können sie stehen bleiben. So abschließend kann man ja nochmal zu dem Verfahren reden, aber du hast ja auch noch 1-2 Stichpunkte, ne?
Genau, weil die Frage ist ja dann, wann sollte man es tun? Das ist relativ klar, wenn links von guten und starken Seiten, okay, das ist immer die Frage, die Definitionssache ist bei jedem ein bisschen was anderes. Aktuelle Links oder halt auch Links von Seiten, die aktualisiert werden. Also wenn ich natürlich irgendeine Ressortverlinkung bei Spiegel habe, ist mir egal, wie alt dieses Ressort ist und es schon seit 30 Jahren auf der URL liegt, weil da ändert sich ständig der Content, da kommt Google eh ständig vorbei. Also alles, was sich per se aktualisiert, immer nehmen. Also das ist relativ klar. Und wenn natürlich ich ein sinnvolles Redirect-Ziel habe. Also das andere ist dann aus Hygienegründen, da darf ich aber nicht viel erwarten. Und was mir dann, was er nicht erwähnt hat, was mir aber eigentlich wirklich wichtig ist, wenn ich bei wirklich guten Links, und da würde ich auch prüfen, was bei mir auf Redirects zeigt, die überlege ich natürlich, ob ich die nicht auch direkt umziehen lassen kann. Also was man ja regelmäßig hat, sind irgendwie lustige Partner, die in das Logo eingebunden haben und die linken dann halt noch auf die Nicht-WWW. Ich bin mittlerweile auf der WWW-Version. Ich habe zwar einen Redirect drin, aber Kinders, sagt, wenn ihr habt mit denen Kontakt, sagt denen doch mal, dass sie den Link richtig setzen sollen. Also das, richtig. Und ich habe das ja auch aus Gründen durchgemacht und relativ mit vielen Leuten gesprochen, habe gesagt, Kinders, könntet ihr mir bitte mal von hier was nach da ziehen, weil es halt einfach nicht mehr aktuell ist, sondern das ist jetzt da drüben. In der Regel machen die Leute das. Und auch wenn da kommt, ja, nee, wir packen alte Artikel nicht mehr an, ich sage, ja, aber das ist halt falsch. Also Leute kommen halt falsch raus. Ihr wolltet damit was aussagen. Es stimmt halt einfach nicht mehr. Das ist jetzt da und da drüben liegt halt dummerweise was anderes. Also das macht auch inhaltlich keinen Sinn. Notfalls nehmt ihn halt ganz raus, weil es halt für den Nutzer auch nicht sinnvoll ist. Aber in der Regel haben es dann doch gemacht nach 2-3 Mal nachschreiben. Das Umziehen ist etwas, was man nicht vergessen soll und nicht nur in seinen Redirects rumgrundelt, weil man halt eher so ein Techie-Nerd ist und nicht gern mit Menschen spricht. Kann ich verstehen. Es gibt bestimmt Kollegen, die machen das dann lieber. Aber Umziehen bitte nicht vergessen ist eine wichtige Sache.
Ja. Das würde ich auch unterstützen. Ansonsten, das waren jetzt viele, viele Faktoren, die man alle so beachten kann und so. Und ich bin mittlerweile eher ein Fan davon zu sagen, also ich gehe da halt wirklich recht pragmatisch durch, ohne jetzt sehr, sehr viele Sachen zu bewerten, dass man einfach sagt, also es gibt ja diesen Report in Systrix, dass man einfach sagt, prüfe verlinkte Seiten. Und den kann man einfach mal nehmen und dann merkt man ja schon so, also der prüft dann einmal durch, welche Seiten leiten eventuell weiter und kommt dann am Ende richtig raus, oder also welche Seiten, die von dir, also die extern verlinkt sind und bei dir liegen, kommen auf einer 404 raus. Und da hat man ja schon mal so ungefähr die Mengengerüste, was dann da so ausfällt. Und wenn ich dann da irgendwie jetzt immer mal 20, 30 URLs habe und bin ich mittlerweile so pragmatisch und gehe her und sage dann, okay, ich nehme jetzt einfach das Ziel, wo es am Ende auf dem 404 kommt, und leite das dann nochmal sauber weiter, wohlwissend, dass ich vielleicht eine Redirect-Kette in Kauf nehme, wohlwissend, dass ich vielleicht auch so ein paar Quatsch-Domains weiterleite oder vorn links von der 200. Pagination oder so. Ich halte es nur meist für den Aufwand angemessen, weil so eine Redirect-Liste, die kannst du schnell erstellen, die kannst du dann auch einfach abgeben, weißt du, also da kannst du auch mal Studis dran setzen, dass die richtigen Ziele suchen, dass adäquate Sachen da sind, bevor man halt so eine riesen Wissenschaft draus macht und 300 Stunden Link-Analyse gemacht hat, bevor man dann am Ende dazu kommt, ich leite jetzt diese 3 URLs weiter.
Genau, absolut. Das ist ja auch, also danke für den Hinweis, dieser Report bei Systrix ist natürlich auch ein kaufmännisch guter Report, weil er sagt, die stärkst verlinkten Seiten mal checken, ob die noch da sind. Das ist ja ganz anders, wenn du jetzt in HRFs oder ähnliches reingehst, wo du dann sagst, lass uns erstmal den ganzen Müll rausfiltern, den ich mich nicht betrachten möchte, dass ich danach nicht zu viel Arbeitszeit rein. Also sonst kriegst du immer diese mega langen Listen und so geht ja genau umgedreht vor, lass uns einfach die stärkst verlinkten, also da, wo wirklich viel drauf geht, prüfen, ob die noch da sind. Und die Liste ist ja in sich nicht sonderlich lang.
Ja.
Und die halt einfach mal im Briefklick zu haben, das ist so einmal im Quartal kann man das irgendwie machen und das ist so ein 15, 20 Minuten Task. Also der geht überall rein, da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, ob der sinnvoll ist. Also das ist so eine klassische 20% Arbeit, 80%, also weißt du, sinnvolle Geschichte. Der macht immer Sinn. Also der ist wirklich gut gemacht. Auch man schaut raus, das ist halt jenseits von diesem ganzen Link-Magie einfach ein pragmatischer Report. Punkt. So mag man Reports haben.
Und dann kann man das Thema halt auch einfach wieder dokumentieren und abgeben und du musst nicht immer deinen Senior dran setzen, dass er jetzt mal guckt, ob die Links sinnvoll sind, dass man die weiterleitet.
Genau.
Ja, das ist sehr gut.
Also wir haben das hast du gut gebaut.
Genau.
Genau. Dann habe ich hier bei einer, ich kann das gar nicht lesen, wie diese lustige Domain heißt, aber wir legen sie rein, da ist auch nicht viel zu sagen. Die Kollegen haben ziemlich schöne Regex-Beispiele für die GSC gesammelt. Wir können jetzt Regex in der GSC eingeben. Jetzt ist die Frage, wer kann Regex? Ich kann es so verbal. Ich sage nämlich, Patrick, ich brauche ein Regex und dann kommt das und dann kann ich das in meinem Slack rauskopieren und dann funktioniert das auch. Es hat jetzt das nicht jeder, so ein Patrick, da rumsitzen, und wenn man sich selber bei ist, halt schon, ja, okay. So, aber da sind einfach die Sachen drin. Und das ist halt sehr pragmatisch. Du kannst Dinge einfach rauskopieren, musst natürlich deinen Fall dann reinschreiben, aber das, was du reinschreiben willst, sind wieder normale Worte, das verstehst du, und diese ganzen Asterix, Slash, Slash, Asterix, Slash, Dollar, irgendwas gedönst, steht halt schon da. Und das ist praktisch, also einfach benutzen. Also wenn man die Sachen braucht, dann sparst du dir irgendwie 3 Regex-Bücher zu lesen, weil du hast die Anwendungsfälle, die man so braucht, sind da extrem gut abgebildet. Also ein sehr pragmatischer Link, hängt auch bei uns auch im Confluence in den How-Tos drin. Da braucht man, wollte schon selber schreiben, dachte, hat schon einer gemacht, super. Und dann kriegt ihr das jetzt auch als Link.
Ja, kann ich auch nur empfehlen. Also, und auch an alle Leute, die da jetzt noch nicht so viel mit gemacht haben und so. Wir nehmen das ja auch in unserem Seminar bei 121 Watt an der Stelle mit auf und so, dass man mal so Basic Regex macht, ne, so die Ohrverknüpfung von Brand-Sachen und so. Ich kann auch keine effizienten Regex schreiben. Ne? Wenn man das jetzt irgendwo in irgendeine Daten-ETL reinkippen müsste und so, dann werde ich gehauen, weil die Maschinen wahrscheinlich explodieren. Aber das ist an der Stelle ja nicht gefragt. Und dass man einfach ein bisschen den Mehrwert schon mal mitnehmen kann. Und man wird dann über Zeit auch immer so ein bisschen besser mit dem Regex-Themen. Also nicht, dass ich jetzt mega gut bin, aber weiß nicht, 2012 habe ich damit so ein bisschen angefangen, in Analytics mit reinzubringen. Und man lernt da immer ein bisschen mehr dazu. Man kommt halt einfach schneller zu seinen Aussagen. Also unbedingt machen. Und ich fand, war jetzt auch ein schöner Guide, waren wirklich schöne, passende Beispiele mit drin, die bestimmt jeder, der SEO da draußen betreibt, mal auf dem Tisch hat.
Haben wir eigentlich schon neue Termine für unser Seminar?
Ja, wir haben noch eins, aber im Herbst, also ich müsste tatsächlich.
Ist ja bald, mein Sommerferien dann Herbst, also das geht ja, das dreimal geschlafen und zack, bumm, denkst du dir, warum ist schon wieder kalt?
Ja, ja, wir haben das, 13.10.
Also 13.10., wer Zeit hat am 13.10., wir haben Zeit.
Ja.
Kann man sich auch mit der Search-Konsole intensiv beschäftigen, kann man nur empfehlen. Bei 121 Watt, wo sonst, wenn man was lernen möchte.
Exakt, und das Webinar. Das heißt, man hat auch keine große Anreise hin und her und so, und wir sind da auch top geschult. Also Webinar-Thema läuft sehr gut.
Genau, top geschult heißt, uns wurde beigebracht, wie man sinnvoll Webinare hält, sodass die Leute nicht einschlafen.
Ganz genau. Da gab es so ein paar schöne Methoden-Workshops und da haben wir jetzt auch nochmal viel mitgenommen, und wir, den ersten Umzug auf Webinar haben wir ja schon mal mitgenommen, wo ja beide ja ziemlich geschwitzt haben und so. Also, ja, ja. So, boah, wie kriegt man das gut hin? Aber mein Eindruck war, es hat dann sehr gut geklappt. Weil wir ja sehr praxisnah sind, und das ist ja immer so. Praxis über Webinar hängt auch immer ein bisschen von der Gruppe ab, aber wenn die Gruppe da auch Bock drauf hat, dann hat es, also es hat das letzte Mal sehr gut funktioniert.
Naja, hat Spaß gemacht. Ja. Hat wirklich Spaß gemacht. Sehr cool. So, dann auf SearchPilot einen schönen Artikel zu ihren ganzen Split-Tests. Die machen das ja mit diesem, Gott, wie heißt das lustige Tool, das mit da, wo man über dieses Content Delivery Network verschiedene Arten ausspielen kann von Seiten. Also wo die so Title-Tests machen. Also die eine Hälfte kriegt den Titel, die andere kriegt den Titel. Aber das haben die jetzt hier an dem Ball gemacht, dass die gesagt haben, wir testen etwas. Und zwar haben die bei auf Artikelebene gesagt, wir gehen von 2 Related Articles, die unten drunter verlinkt werden, mal auf 4 Related Articles, in der Hoffnung, dass die interne Verlinkung besser wird. Also das, ich finde die Arbeitsweise schön. Die sagen, wir haben eine Hypothese. Wir testen das jetzt mal aus und gucken dann halt messen durch, was passiert. Und zwar machen die das halt immer so bei 10 oder also bei 10% der URLs das eine, bei 10% lassen sie in dem alten Modus. Die beiden messen sie durch und lassen sie gegeneinander laufen und gucken, was halt passiert. Und was da spannend ist, und das ist jetzt ganz wichtig, also das ist jetzt nicht die Empfehlung, geht von 2 auf 4 oder verdoppelt die Anzahl, weil das ist wirklich auf jeder Seite, du kannst nicht ausrechnen, was passiert im Kopf. Also das ist keine Empfehlung, mir geht es um das Vorgehen, was hier erzählt wird. Also wenn jetzt irgendwer sagt, Vortrag hat gesagt, verdoppelt die, dann wird es besser, habe ich nicht. Punkt.
Vor allem immer verdoppeln ist gut.
Genau. Aber hier war es ganz spannend, dass die gesagt haben, okay, die Link, bei ihrem Fall waren die linkgebenden Seiten, also da, wo die mehr Links drauf waren, die hatten ein Wachstum zu vorher im Schnitt von 16%. Die Link-Empfangenden hatten allerdings einen kleinen Verlust. Das hatten sie dummerweise da geschrieben, kleinen Verlust, und die haben ihre Screenshots reingehängt und die Achsen waren weg. Das heißt, ich wusste nicht, wie groß dieser Verlust war. Die war jetzt nicht wahnsinnig unter der Nulllinie. Es war aber unter der Nulllinie. Und da erstmal Shoutout, Kinders, wenn ihr irgendwelche Sachen reinmacht, bitte macht Achsen dran, sonst kann man das nicht lesen. Oder veröffentlicht es halt nicht, wenn ihr es nicht wollt. Dann lasst es halt weg. Also dann lasst aber den ganzen Artikel weg. So, also da gab es ein kleines, also die Empfangten haben einen kleinen Gang gehabt. Die haben gesagt, aber per se ist ihr haben sie Signifikanzwerte, die gerne auf 95% hätten, etwas unterschritten. Die waren eher bei etwas über 90. Deswegen sind sie da eh ein bisschen kritisch gewesen und haben gemeint, wahrscheinlich haben sie sich, also sie konnten sich noch nicht ganz erklären. Das war sehr lustig. Also das meine ich, man weiß halt nie so genau, was passiert, wenn man so etwas tut. Und die haben gemeint, die empfangenden Seiten, das waren eher Seiten, die vorher auch wenig Traffic hatten, das wahrscheinlich per se da wenig passiert ist, die aber die Link gegeben hat, da haben sie Leute Sachen rausgesucht, wo auch ein bisschen mehr Traffic da war und da hat allein schon vielleicht durch, weil sich der Content ja ein bisschen erweitert hat, vielleicht der Effekt über was anderes gekommen. Das ist aber nur Hypothesen, die kann überhaupt keiner mehr mit den Daten verifizieren. Zumindest die einen sind um 16% gestiegen, die anderen minimal gefallen. In Summe war es aber mehr, und zwar mehr als 10% mehr, deswegen haben sie sich entschieden, trotz dem schlechten, also die nicht für ihre Verhältnisse nicht hinreichenden Signifikanzwert, haben gesagt, okay, wir sind ja auch keine Wissenschaftler, das ist, und die Umstellung dauert halt auch nur 2 Stunden, so als die, für irgendeinen so lustigen Entwickler, der da irgendwas schnell in der Zeile ändern muss, wir rollen es einfach aus, wir sind hinreichend signifikant. Und danach hat es auch in Summe, waren es dann, glaube ich, irgendwie mehr. So, ich verlinke euch das rein. Ich finde einfach nur die Art des Vorgehens wichtig, dass man sagt, man hat eine Hypothese und überlegt, wie kann ich die denn messen? Man muss ja nicht deren Tool machen, es gibt auch verschiedene andere Arten, wie man das messen kann. Man kann Segmente der Search-Konsole versuchen zu bilden, etc. pp. Aber Hypothesen herzuleiten und dann zu gucken, was passiert denn dann eigentlich? Gerade wenn man so einen Informationsarchitektur-Eingriff macht, auf einer großen Seite, weil du kriegst es im Kopf nicht überschlagen, ob 2, 4, 6 oder 8 Related Articles besser sind. Das kann dir keiner sagen, das musst du ausmessen. Ja. Deswegen ist jetzt eigentlich die Empfehlung, einfach sich das Vorgehen anzuschauen.
Ja.
Exakt. Dann hast du was Schönes, so Google News Sources gefunden.
Genau, wieder aus dem Google-Blog für Developer. Und es ist ja so, es sind ein paar Hinweise, wie Google halt sagt, wie prüfen wir denn Quellen für Google News? Also ihr wisst ja, ich habe die Zeitachse irgendwie voll vergessen, aber es ist, glaube ich, schon so ein paar Jahre so, dass man letztendlich sich nicht mehr anmelden muss für Google News. Früher war das ja wirklich Gatekeep, du musst eine Aufnahme beantragen und wenn du Glück hattest, bist du mit deinem Blog reingekommen und manche haben es dann einfach nicht geschafft. Also war ja immer so ein sehr langes und breites Thema. Das gibt's jetzt nicht mehr, aber dennoch gucken sie ja gerade bei News, im Alter von Fake News und dem ganzen Thema, war jetzt ja gerade im letzten Jahr auch sehr präsent, achten sie immer noch drauf, was sind denn verlässliche Informationen, die Nutzer oder die Menschen jetzt nutzen würden, um jetzt die Qualität einer Quelle zu beurteilen. Und das ist genau der Punkt, sie versuchen genau das irgendwie ein bisschen nachzumachen, was würde ein Nutzer tun, und zu sagen, das ist doch eine verlässliche Quelle, darauf kann ich mich stützen, ähnlich wie es auch in der Wissenschaft ist. Weil letztendlich ist ja auch da so, Studien gibt es viele, die kann man halt auch so hindrücken und genauso messen, dass es in deinen eigenen Kram passt und so. Ist ja auch immer spannend, was ist das für ein Wissenschaftler, bei welchem Institut arbeitet der, wer war der Geldgeber? Das kann durchaus die Ergebnisse maßgeblich beeinflussen und genauso ist es ja auch in der Presse und bei der Berichterstattung. Und darauf achten sie und aber auch so ein Stück weit mit dem Hinweis, weil man kommt ja dann sehr schnell, gehen gleich nochmal durch die Faktoren, zum Thema Autoreninformationen, sonst was, da geben sie klar nochmal den Hinweis, dass es natürlich regionale Unterschiede gibt. Dort, wo es keine Pressefreiheit gibt, kann es für einen Autor schon relativ heftig sein, zu sagen, ich veröffentliche jetzt auf einer Plattform, sondern noch, wer ich bin, besten noch die Adresse dazu, funktioniert nicht so gut. Das heißt, dort, wo auch Leben in Gefahr sind und so, da wird halt einfach gesagt, okay, da legen wir nicht so eine starke Wucht auf diese Faktoren. In Deutschland sollte das jetzt, glaube ich, nicht so das Thema sein. Und zudem sind da eben auch die Informationen, wenn der Nutzer sich damit beschäftigt, dann sollten sie in der Regel auch für den Nutzer sichtbar sein. Also nicht nur das, was irgendwie ein Publisher in Schema.org reingeknullt hat, ist relevant. Man hat einfach den Hintergrund, klar, der Nutzer kann es nicht sehen, in Schema.org kann ich alles reinschreiben. Also es sind ja eher nur die technisch versierten Nutzer, die da mal reinschauen. Und größere Publisher könnten damit ja auch einen Vorteil haben, weil größere Publisher haben in der Regel auch ein größeres Budget für technische Implementierungen als jetzt jemand, der gerade so anfängt mit einem kleinen Nischenblock, aber ein unheimlich wichtiges und relevantes Thema an der Stelle auch mitträgt. Und für einen Artikel, sie trennen das ganz klar, es gibt einmal so Sachen, die sie bei Artikel beachten. Das ist einmal so das Thema Byline, also Infos über den Autor, seine Expertise, was macht er da, ne? Also macht das dann Sinn, dass er sich jetzt gerade zu diesem Thema äußert. Das Thema Publikationsdatum muss mit drauf, muss er sichtbar sein, gerade bei News, ist schon immer Anforderung. Und auch spannenderweise noch so etwas, so eine Art Label für den Artikel, Typ, dass man auch mal vielleicht so trennt. Sie nennen jetzt das Beispiel Opinion, News. Das macht, glaube ich, schon Sinn. Das gibt es gar nicht so oft. Das macht aber gerade bei so kleinen Themen und Portalen schon auch nochmal Sinn, dass man sagt, okay, in was für ein Genre bin ich jetzt hier eigentlich gerade? Das nimmt Google dann auch gerne mal mit, um das Ganze einzusortieren. Das sind so Faktoren, die sie auf Artikelebene nennen. Und auf Seitenebene sind das so sehr allgemeine Informationen. Also Informationen, die verstehen, für was steht denn die Seite? Also was hat sie für einen Zweck? Was ist denn die organisatorische Struktur? Also wer schreibt da? Wie sind die alle organisiert? Was sind die Informationen, die ich davon jetzt irgendwie erwarten kann von dieser Seite? Also sowas wie die Mission Statement, solche Geschichten, Editorial Policies und Standards, Informationen über den Staff, also nicht nur von den Autoren, sondern auch wer noch dahinter steht und auch noch so eine nicht generische Kontaktinformation, also zu den Autoren, vielleicht auch Redaktionen, ein bisschen spezifischer noch rein, und wie das ganze Ding so organisiert ist und wer denn da eigentlich dahinter steckt. Und ich finde, man merkt das hier relativ schön. Auf Artikelebene, das sind Sachen, da würde ich sagen, das kann man maschinell lernen. Das geht man einmal durch. Irgendwann hat so eine Maschine das Template verstanden und weiß, okay, sind da Autorenboxen da, bleiben die Sachen auch da und ergibt es vielleicht auch Sinn, was da drin steht. Diese Bewertung dieser ganzen Seite, ich habe gesagt, Mission Statement, organisatorische Strukturen und so, das sind, glaube ich, Sachen, die dann doch eher ein bisschen noch manuell gedacht sind. Oder mein Horizont ist ein bisschen zu klein, wie man sowas im Machine Learning irgendwie unterbringen kann. Aber man weiß an der Stelle halt auch nicht, wann diese Bewertung dieser Gesamtseite überhaupt mal stattfindet. Weil zur Aufnahme ist es nicht mehr relevant. Ist es ab und zu mal eine Stichprobe, die durchgeführt wird über den Index? Ist es, wenn eine Meldung stattfindet, weil irgendjemand gesagt hat, hier Fake News oder irreführend oder offensive oder so Geschichten? Ist auf jeden Fall ein gutes Thema, wo man durchaus mal nachdenken kann, ob man das auf der eigenen Seite verankert hat. Wer, also natürlich alle Leute, die jetzt News betreiben, und ich glaube davon vor allem eher die kleinen Publisher, ne? Also weil jetzt so eine, keine Ahnung, eine Zeit, eine FAZ, sonst irgendwas, also da ist irgendwie schon klar, dass die eine gewisse Autorität in News sind. Ich glaube, da sind das jetzt nicht die Hebel, die man angehen sollte, aber wenn ich jetzt irgendwie so ein kleines Branchenportal bin oder ähnliches, da macht das durchaus Sinn, schon mal zu überlegen, bin ich an der Stelle eigentlich so klar, wie es sein könnte, habe ich diese Autorenvermerke, sinnvolle Autorenseiten, oder erkläre ich auch gut, warum diese Seite überhaupt da ist und wer hier überhaupt schreibt, sind vielleicht auch Lobbyinformationen, kann ja auch sein, dass man das an der Stelle irgendwie auch explizit macht. Und finde ich ein spannendes Thema. Also ich glaube, wenn man sich da mal näher Gedanken drüber macht und jetzt vielleicht kurz so vorm Sprung steht und sagt, okay, wir hatten ab und zu mal einen Artikel in News, wir wollen es vielleicht ein bisschen wiederholen, solche Geschichten, da kann man vielleicht da mal durchgehen. Hat ja nicht nur News-Auswirkungen, sondern ich finde jetzt auch wieder für den Nutzer, für die UX, durchaus sinnvoll im Sinne der Transparenz.
Ja, absolut. Also wie gesagt, ich habe ja im Vorgespräch schon gesagt, habe da jetzt auch gerade mit einigen Kunden mal drüber gesprochen, was man in dem Bereich machen kann. Und ich bin ja zum einen Freund von guten Autorenseiten. Und die gibt es selten, weil die meistens so passieren aus dem System. Also die sind irgendwie da, weil die technisch aus dem System purzeln. Also ihr kennt das bei WordPress, da steht da ein Name. Und dann kommen einfach Wall of Articles ohne Sinn.
Jens Faulrad Archiv.
Genau. So, und du denkst dir, was will mir das sagen? Das sagt mir gar nichts. Und er sagt, natürlich kommt da irgendwie rein. Das fängt schon an beim Titel. Das ist natürlich, Name macht Sinn. Aber dann sagt man Redakteur im Wirtschaftsressort, Redakteur für weiße Ware. Weißt du, was ist denn die Spezialität dieses Menschen, so denn es eine gibt? Oder halt Praktikant für alles. Aber da merkt man schon, dann habe ich keine fachliche Aussage drin. Also für was steht denn jemand eigentlich? Und dann natürlich das Blatt, auf dem man ist. Also das gehört für mich quasi in den Titel rein. Und das gehört dann auch in die H1 rein. Und dann ein ordentliches Bild, wo ich dann auch wieder sage, das ist der Mensch in dem Ressort, in den Alltext. Und auch wieder das wieder für Google. Die versuchen das ja Machine Learning an den Daten, die sie kriegen, irgendwie festzumachen. Also muss ich ihnen mitgeben. Und dann eine gute Bio zu schreiben. Also wo kommt er her? Was hat er studiert? Warum kann er über den Kram schreiben? Also was befähigt den Mensch, hier zu schreiben? So. Und dann merkt man schon, wenn man so Content produziert, weil man den irgendwo bei Territory, C3, whatever, bei irgendeinem Kack einkauft, wo man selber der Autor nicht ist, dass man ein Problem hat. Ich kann nämlich diese Signale nicht erzeugen. Also das ist gar nicht so ein undummer Filter, weil dieses ganze, ich mache einen automatisierten Kack, manuell automatisiert, also Menschen da irgendwie, ihr weißt, was ich meine, Sklavenarbeit, ist halt Kack. Punkt. Außer ich habe das mit Leuten Verträge, die dort feste Autoren habe, die ich wieder sauber benennen darf. aus dem Grund. Und die sagen dann auch, also ich kann ja auch mit, es gibt ja auch gute Textagenturen, die sagen, ich stelle dir einen Pool zusammen, die Leute sind für dich da, wir organisieren es einfach für dich. Also es gibt, man kann es auch in gut machen. Aber wenn man es halt in billig macht, dann habe ich die Signale nicht. So, wenn ich das dann reingeschrieben habe und jemand, und das gilt auch für freie Autoren, also wenn ich das, gerade wenn ich freie habe, die haben ja dann auch irgendwie, ist frei, sagst halt freier Redakteur, ihnen kannst du ja angeben, ein guter freier Redakteur ist auch noch woanders, für dich ist gar kein Thema. Und dann sagst du, hör mal zu, ein freier Redakteur, das ist sein Twitter, das ist sein LinkedIn, Facebook ist meistens privat, wenn es nicht, kannst du es auch mit reinmachen, aber gerade diese Plattform, weil ist er ja auch auf Instagram, also ich gebe die anderen Sachen an, wo der ist, um einfach Google zu sagen, guck mal, das sind der Mensch, es geht um den Mensch, jetzt nicht um mich, also das ist der auch noch überall. Und natürlich geht das nur mit Zustimmung der Menschen, in Deutschland sowieso, also in Amerika kannst du ja noch sagen, du bist hier angestellt, das heißt, dein Leben gehört mir, geht in Deutschland nicht, da kommt Verdi zu Recht vorbei, ist auch gut so. Das heißt, das Ding muss so gut sein, dass der Redakteur Lust hat, dazustehen. Und dann zeige ich nicht deine letzten Artikel an. Das ist Nonsens. Sondern wenn es ein Schaufenster ist, dass er sagt, ich bin stolz auf diese Autorenseite, dass er sie vielleicht selber auch, gerade auch wenn es freie sind, bei sich bei Twitter in der Bio mit eingibt oder so. Also wenn so, das muss der Anspruch sein, dass sie Bock haben, das Ding zu empfehlen, dass sie sagen, ich zeige das vor, da sieht man meine Arbeit, die ich dort gemacht habe. Weil die müssen ja auch neue Aufträge einwerben. Also wenn das ein Schaufenster für ihn ist, zeigt er, kann er natürlich eine Auswahl an Artikeln zeigen. Also er sagt, hier, das sind meine 5 Top-Artikel, die ich hier geschrieben habe, oder 10. Also er macht, das ist ein Schaufenster seiner Top-Arbeit, mit der er sich gerne präsentieren will und nicht, dass er aus Versehen gerade noch 5 DPA-Meldungen umgeschrieben hat, über dass ein Quetsche-Wembach ein Güllefass umgefallen ist. Also dann will ich die Seite nicht zeigen. Sondern die guten Stücke, die hat jeder irgendwo, die will ich zeigen. So, und dann kann ich natürlich auf dem Artikel auch sagen, im Same As, das ist Peter Müller. Und, also Entschuldigung, der Name ist Peter Müller, Same As, Autorenseite bei mir, Buxtehuder Tageblatt, Peter Müller, Same As, Twitters, Peter Müller, Same As. Und dann kann ich sogar sagen, Peter Müller bei Schaumburger Nachrichten, weil da ist er auch Redakteur im Same As. Also ich kann ja weitere angeben, sieht keiner, aber Google findet und sagt, guck mal, der schreibt hier über Corona und der schreibt da über, offensichtlich hat der Ahnung von dem Thema und das ist der gleiche Mensch und da kann ich die so Signale quasi zusammenfahren und davon habe ich was. Also und gerade gibt es ja auch viele Verlage, die eben mehrere Blätter haben, also mit der Zentralredaktion. Und die haben, also da ist es sogar nochmal, ich mache nicht mal einen anderen stärker, sondern ich zeige nur, dass die bei mir in meiner Redaktion immer für das Thema stehen. Und zwar egal, ob die für das Hamburger Tageblatt schreiben oder für das Dresdner Tageblatt. Die gehören eh beide, also ihr versteht, was ich meine. Und das kann man tun. Und wer halt einen guten Freien hat, dann sagt halt mal, dass er ein guter Freier ist. Das kannst du Google so mitteilen, indem du sagst, wo der noch ist oder seine eigene Homepage mit angibst. Genauso, wenn man sagt, irgendwie, das ist ein DPA, kannst du ja auch sagen, same as und verlinkst DPA, wo Google hinkriegt, weißt du, das ist eine Pressemitteilung, die ist irgendwie verifiziert, die kam von der Presseagentur, also gebt so Sachen einfach mal mit an, versucht das irgendwie mitzuspielen. Ich glaube, da kann man eine ganze Menge noch spielen, wenn man das nicht sagt, die Sachen putzeln halt so aus dem CMS raus und so sind sie halt.
Das ist voll die Arbeit, was du da wieder sagst.
Ja, macht aber hat gesagt, Sinn, dass man umsonst rankt. Also muss da halt schon was tun.
Macht halt auch genau. Sinn. Ne? Also es sind halt sinnvolle Autorenseiten. Ne? Also das.
Exakt.
Ja. Längere Diskussion. Incoming.
Ja. Genau. Und ich habe immer gesagt, diese scheiß Autorenbox unten bringt ja nichts, wenn Google es nicht versteht. Und bis ich selber auf die Idee gekommen bin, ich kann ja über Same S so viel mit Google mitteilen, wer das eigentlich ist. Und dann kam die Möglichkeit zu schauen, was ist da drüben. Also das geht.
Ja.
Ich habe ja meine eigenen Sprüche von früher widerlegt. Also wer es länger hört, merkt, Jens hat dazugelernt.
Das ist ja auch immer wichtig.
Genau.
Ja. Nee, cool. Also generell spannendes Thema und so. Und ich finde auch hier macht das viel, viel Sinn. Also für gerade das Feld News macht total Sinn, dass man sich da intensiv mit beschäftigt.
Genau.
So. Das ist
noch was Schönes.
Ja, in other news. Schema.org wird 10. Total verrückt. Yeah. Ich habe die irgendwie noch so in meinem Feed wieder irgendwie drin gehabt. Blog.schema.org. 10 Jahre haben wir es jetzt irgendwie schon mit diesem Standard hinter uns gebracht. finde ich irgendwie verrückt, weil für mich gehört das irgendwie schon so immer zu diesem Online-Ding, ne, so mit drin, weil wir es ja auch im Studium schon irgendwie so hatten, solche, um uns mit solchen Sachen zu beschäftigen, also so mit diesem ganzen Semantic-Web-Thema und weiß noch, als ich das ganze Thema ja gelernt hatte, war ja dann auch bei dir im Kurs, war dann irgendwie dieses RailAuthor, war jetzt kein Schema.org, aber es war auch ein semantisches Markup, so der letzte Shit, dass man es überall eingegeben hat und dann gab es überall so kleine Icons, wo dann dein Bild in der Suchergebnisliste von Google drin war oder was auch immer. Der ist irgendwie schon eine heiße Zeit und irgendwie hat sich dieses Schema.org dann doch erschreckend lange gehalten, wobei ich jetzt auch nicht weiß, ne, was, also ist es Fluch oder Segen, man weiß es irgendwie nicht, weil es war dann doch ein ganz schön weiter Weg und teilweise war es ganz schön anstrengend dafür, dass man so diese drei bunteren Darstellungen in den SERPs irgendwie bekommen hat. Andererseits, man steckt halt nicht so wirklich drin, wie viel positive Effekte es halt auch für die Bewertung, für die Erkennung von Inhalten, also na, auch das Ranking da bei Google hat, dass letztendlich, dass da irgendwie auch mit ausgewertet wird. Es ist und bleibt halt eine Blackbox, aber war schön, dass sowas auch mal ein kleines Jubiläum mit sich bringt.
Das stimmt.
Ja.
Wie gesagt, und Google macht ja auch mehr als das. Also es gibt ja immer das Thema, welche Schema.orgs benutzt Google, um Darstellungen zu machen? Und das ist ja überschaubar. Schema.org ist ja so groß. Mhm. Aber ich bin ja so Vertreter, das Maximale aus Schema.org rauszuholen. Also langsam mal ein Businessmodell packt. Manchmal will man ja Google auch nicht. Weißt du, aber so, das mal dahergenehm. Weil ich schon glaube, dass man Google Strukturinformationen übermitteln kann, auch wenn sie es noch nicht in der Support-Line haben, die sie angeben unter ihrer Geschichte. Und das Zweite sieht man ja mobile, dass die SERP halt viel bunter ist als das, was sie laut Schema.org fressen. Also diese ganzen Produkte, also wenn du eine Kategorieseite vom Shop hast, dass dann unten 5 Produkte angezeigt werden, davon gibt, das machen die ja auch, ob da nichts drauf ist oder nicht, das kriegen die irgendwie so rausgepasst. Und gerade die mobile Seite, SERP ist ja ultra bunt im Vergleich zur Desktop, die ist ja da richtig gehend schwarz-weiß, also gegen. Und da läuft vieles auch ohne. Also man muss wirklich trennen, was mache ich, um gut dargestellt zu werden? Da brauche ich gar nicht so viel. Ich bin aber wirklich ein Freund, weil ich glaube, dass hinten dran gerade mit diesen ganzen EAT-Themen, also was im Quality Rater Guideline drin steht, ist nichts, was Google algorithmisch prüfen kann. Die meisten Sachen sind algorithmisch nicht prüfbar. Also sie müssen über ihr Machine Learning ja irgendwie auf ein ähnliches Ergebnis kommen, wie was die Quality Rater ihnen ja als Trainingsset zur Verfügung stellen. Und dann trainieren die ja hin und versuchen, was anderes zu finden. Und wenn ich da Signale drüber senden kann, die irgendwie auflag, versuche ich es halt zu tun. Also deswegen bin ich da immer ein Freund von maximal Auszeichnen. Außerdem kommt vielleicht morgen von Ihnen was raus und wegen, wir machen was Neues und sagt, haha, habe ich schon seit 3 Jahren implementiert, geil. Kann einem ja auch passieren.
Ja, wobei man da auch immer, ne, also ist dir klar, ich sage es jetzt nur auch nochmal sehr explizit, kommt halt immer so auf das Setup an, wo man gerade steht, ne, weil ich bin mittlerweile auch ein Freund geworden, erstmal so die erste Runde Auszeichnungen erstmal sehr basic zu machen, wenn man jetzt gerade auch so ein Relaunch-System hat, damit man eben die ganzen Pflichtsachen erfüllt hat, weil wenn es dann eben nicht mehr ganz so in dem Standard ist, man kommt so ein bisschen weiter in den Ball, erfindet man sich dann irgendwie so gefühlte 5 Tage später in irgendwelchen Diskussionen, wurde man dann irgendwie über eine Mikro-Auszeichnung hier an der Stelle noch diskutiert. Da bin ich mittlerweile so ein Stück weit zurückgerutscht, zu sagen, okay, erstmal gucken, dass die Basics sitzen, dann gucken, was wir noch für Hebel haben. Aber wenn man jetzt irgendwann sagt, man hat einen bestimmten Bereich, wo man sagt, okay, da gibt es ein ultra passendes Markup, was ich jetzt rüberziehen kann, Produkte, Produktvarianten oder sonst irgendwann irgendwas dann unbedingt ausprobieren. Da bin ich dann total bei dir im Maximalansatz. Aber so ansonsten einfach mal gucken, was geht denn alles so über die Webseite? Bin ich nicht mehr so der Freund von. Ich bin sogar schon so radikal, dass ich einfache Websites auszeichne. Also ist eine Webseite und hat einen Publisher und so Geschichten, schmeiße ich auch gnadenlos raus, wenn es um eine Newsseite geht, weil ich eigentlich nur will, dass der Artikel ausgezeichnet ist, dass der stabil ist und alles Grundrauschen drum werfe ich einfach weg.
Ja klar, also wenn ich jetzt hier auch eine kleine Seite betreibe, da kommt Google eh irgendwie damit, klar.
Ja.
Bin ich bei dir. Aber ich meine, sobald unsere Kunden haben ja den Hang eher etwas größer zu sein, da geht da schon, und gerade das ganze Variantenkram auf dieser, also auf Product Pages geht halt wirklich viel, auf Artikelseiten geht viel, wo immer viel weggelassen wird. Allein die Leute sind fast keiner, bevor man es ihnen nicht wirklich mit der Nase drauf stößt, dass Google gerne 3 verschiedene Bildformate hat und die es einfach nicht angeben. Und du denkst, ihr Kinder, also das, ich jetzt auch kein Rocket Science, also mach das bitte.
Ja.
Weil sonst wirst du halt komisch dargestellt. Also wollen halt die Formate haben. Wenn Google mir schon sagt, die hätten gern 3, das, das und das, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
Definitiv, ja.
Und das sollte man dann halt auch einfach hinkriegen. Wenn man halt da sitzt und sagt, Frau 3, ich hätte aber gern mehr Traffic, dann muss man halt auch was tun.
Das stimmt.
Ist halt so. Und da kommen wir schon zum nächsten Thema, und zwar die Grenzen von SEO, was Suchmaschinenoptimierung nicht ist. Ein schöner Artikel von Johannes Beuys, sehr kontrovers, glaube ich. Und ich glaube, das war auch so angelehnt, und deswegen habe ich es auch aufgenommen als Anforderung, dass wir uns damit auseinandersetzen. So, als sportliche Herausforderung. Und ich muss sagen, wenn man drüber liest, es ist so ein bisschen obvious, ja, man ist das alles nicht, trotzdem ist man es aber. Und weil SEO eine Querschnittsfunktion ist. Also muss man ganz ehrlich sagen, SEO ist eine Querschnittsfunktion und funktioniert ohne diese Themen einfach gar nicht. Punkt. Da habe ich nichts zu tun. Es gibt einfach gar nicht überhaupt keine Funktion, die man als SEO alleine machen kann, außer in der Nase bohren. So, das ist in-house auch ausreichend, man wird ja eh bezahlt, wenn sie ja eh da kosten. Man sollte bloß die Kamera aus haben, die Kollegen finden das sonst so unlustig. Aber er hat ja so ein paar Sachen aufgezählt, wo er gesagt hat, okay, das sind so Sachen, wo man alleine loslaufen kann. Er hat gesagt, klassisches Thema ist Keyword Research, ist so ein pur SEO-Thema. Und da sage ich, es gibt kein pur SEO-Thema, das ist SEO-driven. Also ich sitze halt im Driver-Seat, weißt du, sozusagen vorne. Aber wir schauen ja halt auf Volumen und gucken noch ein bisschen Konkurrenzsituation. Aber da gehört noch mehr dazu, nämlich Verkaufsmöglichkeiten, Sprachgebrauch des Unternehmens. Also da haben auch andere mitzureden. Also nicht mal das kann ich komplett alleine machen. Auch da muss ich da sagen, ich kann einen guten Vorschlag alleine erarbeiten, aber danach muss ich in die Abstimmung gehen, weil es gibt halt mehr als einen Gesichtspunkt auf Themen. Immer.
Kann auch dauern.
Genau.
Die Abstimmung.
Genau. So, da kommt man hin und sagt, IT-SEO kann ich sagen, jopp, aber am Ende baut es einer ein. Da bin ich nur ein Stakeholder, der Anforderungen definiert. Und bauen tut es am Ende jemand anders. Weil, okay, wenn du da draußen jetzt so ein kleiner Blogger bist, denkst du, ich mach doch meinen Blog alleine. Okay, dann bist du aber kein SEO, da bist du Blogger. Weißt du, also dann mit SEO-Erfahrung, die kann sogar besser sein als meine. Das heißt nicht dahingestellt sein, aber dann machst du halt alles, das ist halt nicht das, wo man im Unternehmen unterwegs ist. Also dann gibt es eine Applikationsbetreuung, es gibt ein Dev-Team etc. Und je nachdem, wo dein Thema aufschlägt, ist es halt bei dem einen oder dem anderen. Also du bist ein Stakeholder, der Anforderungen definiert und hoffentlich in der Lage ist, sinnvoll Anforderungen zu definieren. Dann werden sie wahrscheinlich auch irgendwann halbwegs korrekt umgesetzt. So, und der nächste Riesenhebel, den man eben hat, ist Information Architecture. Und da redet halt mal wirklich jeder mit. Also da kommt einfach jeder. Könnt einfach mal anfangen, über Hauptnavigation zu reden. Da kommt selbst der Pförtner vorbei und hat eine Meinung zu. Also da ist einfach jeder am Plan. Das geht schon mal gar nicht. So, und das habe ich eins weggelassen, lustigerweise, weil wir es nicht tun. Aber andere, habe ich mir sagen lassen, tun so etwas. Link-Building kann man natürlich sagen, ist eine reine SEO-Sache. Ich sage eigentlich, das ist überhaupt keine SEO-Sache. Schon fast. Also, weil wenn SEOs Links machen, sind die immer scheiße. Weil die kaufen da halt, wo jeder kauft. Also ich sehe das immer, wenn ich da irgendwelche Prüfungsunterlagen von irgendeinem Verband gegenlese und denke mir, ach Kinders, was schickt ihr mir hier wieder für Listen rein, die kenne ich doch alle. Und ich bin nicht mal in dem Business und kriege die trotzdem ungefragt zugeschickt. Also was willst du von mir? Gutes Link-Building läuft eigentlich über eine gute PR, da greifst du auch eher mit deinen PR-Leuten zusammen oder überlegst dir sonst was und machst es aus dem Unternehmen heraus, dann bist du auch eher auch nur ein Stakeholder in diesem Geschäft. Das heißt, die Sachen, die ihr sagt, die liegen so im Kernbereich des SEOs, sage ich, job, auch nicht ganz. So, was aber nicht SEO ist. Und wenn man das sagt, es gibt natürlich bessere Leute für die Themen, dann sage ich, ja, die gibt es. Haken dran. Da kommen wir bei dem ersten Conversion Rate Optimierer. Ein guter Conversion Rate Optimierer ist eine Conversion Rate Optimierung natürlich besser als Stefan oder ich oder irgendjemand anders im SEO-Bereich. Haken dran, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber die sind in den meisten Häusern gar nicht da. Punkt. Die sind nicht da. Kann man sagen, holt halt noch eine weitere Agentur da rein, da sagt man, okay, wird dann halt auch beliebig teuer, kann sich nicht jeder leisten. auch so. Also es wird halt irgendwie, Geld ist irgendwo endlich. Es gibt ja die Lösung, ich gehe zu einer Full-Service-Agentur. Ja, kann man tun. Ich sage mal, bei einer Full-Service-Agentur kriegst du zu jedem Thema das Mittelmaß, kann kaufmännisch aber komplett richtig sein. So, ich möchte jetzt kein Dissen, also wie gesagt, das ist kein Dogma, ich habe auch keine Marktstudie, das ist so in der Regel, es gibt für alles Ausnahmen. Aber in der Regel, so Nerds, die im Thema nerdig sind, sammeln ja gerne andere Nerds rumherum, deswegen hast du dann bei Spezialagenturen in der Regel dann auch eher so ein Thema, Leute und Nerds auf einem Thema sitzen, und dann ist dann schon gut, wenn man es überall, aber dann hast du ein Problem, ist ja wieder teurer. Aber kann eine Lösung sein. Was wir aber oft sehen, und das ist halt die Realität, ist, dass halt die Basics fehlen. Und zu den Basics sind wir aussagefähig. Das fängt schon mal damit an, dass gar kein Tracking da ist. So leid es mir tut. Also das allererste, ich brauche mich über Conversion-Optimierung gar nicht zu unterhalten, wenn kein sauberes Tracking da ist. Also da ist Standard-Analytics eingebunden. Aber wenn du sagst, welche Ratgeber bringen wir denn eigentlich die meisten Leads? Ja. Irgendwelche halt, gell? Also, so. Die Leute ziehen riesen Content-Bereiche hoch, richtige Bretter, holistisch ohne Ende, weil haben die alle im Jank gehört. Shoutout an Markus. Es sind aber keine Convert-Elemente eingebunden. Oder halt diese Standard, weißt du, dann in der rechten Spalte oben so ein nette Stockfoto-Mädel da mit seinem Headset auf und sagt, rufen Sie uns an. Ich wüsste aber gar nicht, warum ich da anrufen sollte. Weil es keinen Bezug gibt. Der Text schreibt nicht auf die Conversion hin. Da brauche ich keinen CRO, der sagt, lass uns hier einen AB-Test machen. Ich so, hier ist kein A, der A ist bei 0. Da kann ich sofort besser werden. Also, das heißt, und da sind wir natürlich erstmal aussagefähig, weil wenn ich es schaffe, eine gewisse Basis zu erreichen, dann kann ich irgendwann hingehen, und das machen wir auch so, und sagen, du, wir haben jetzt so viel erreicht, also wir sind jetzt hier auf das Level gekommen, jetzt macht es Sinn, den Experten dazu zu ziehen. Jetzt auch eine Basis da, weil wenn wir das jetzt nochmal um 30%, 40%, 50% steigern, kann ich dir auch sagen, wie viel du damit verdienen würdest, warum dich jetzt ein Experte rechtfertigt. Und deswegen sage ich, Basics, jopp. Ich erwarte auch, wenn jemand irgendwie, das erwarte ich auch umgedreht von anderen Leuten. Also wenn jetzt irgendein super SEA-Spezialist drin ist, erwarte ich halt auch, dass er sagen kann, Kinders, eure Titles sind scheiße, macht das doch mal. Und wenn das schon gut rockt, jetzt holt euch nochmal einen guten SEO rein. Also auf dem Ebene sollte man einfach unterwegs sein. Und so sollte man sich auch zutrauen und nicht hinlegen und sagen, oh, ich bin kein Conversion-Optimierer, du hast Traffic, mein Job ist getan. Das kann es nicht sein. Also wenn das mein Anspruch ist, hör auf und bleib zu Hause. Oder? Also ich meine...
Definitiv. Also wir kommen ja später nochmal zum Punkt, den kann ich ja vorweggreifen, wenn es dann um die UX geht und so, und da hast du abgeschlossen dann einmal mit dem Hinweis, so, es ist eben immer Teamwork. Und genau das ist der Punkt, den du jetzt auch schon ansprichst. Es ist immer Teamwork, weil ich meine, wir sind ja am Ende, wir sind halt scheiß Marketing. Also wir sind ja auch verzichtbar im Zweifelsfall für das Produkt. Also ne, wir sind ja nicht direkt in der Wertschöpfungskette mit drin, weil wir ja nichts produzieren. Wir sind immer Zuarbeiter für den Unternehmenszweck. Und wenn man die Grenzen hier zu eng ziehen würde, ne, zu sagen, okay, das ist nicht meins und das nehmen wir, das machen die anderen und so, dann kommt man halt so gar nicht voran. Also dann geht's halt nicht, weil also wenn du da nicht irgendwie anfängst, als Team zu arbeiten und entsprechend auch eine Sensibilisierung in die ganzen Bereiche mit rein hast, die halt eben auch mit ein Stück weit Expertise mit einhergehen, die dann irgendwann wieder seine Grenzen hat, dann ist dieser ganze Marketingprozess, der Online-Marketingprozess an der Stelle halt wahrscheinlich auch zum Scheitern verurteilt. Womit ich jetzt nicht sagen will, dass, also ne, kann man ja auch nochmal sagen, Johannes hat jetzt irgendwie nicht gesagt, so macht man das und man zieht jetzt die Grenzen und so. Ne, es geht nur einfach mal so generell, um das Spielfeld aufzumachen, was wird denn immer so an Themen dem SEO dann rübergeschoben. Ne? Also nicht, dass jetzt heißt, er hat aber gesagt, wir müssen da jetzt die Mauern ziehen, war jetzt nicht die Aussage des Artikels.
Exakt. Was aber auch natürlich wichtig ist, wenn man fair zusammenspielt und ist ein Conversion-Optimierer da, dann ist natürlich auch meine Aufgabe als jemand, der für die Traffic-Akquisition zuständig ist, den richtigen Traffic von vornherein zu holen, dass der überhaupt sinnvoll mitarbeiten kann.
Ja.
Also wenn ich jetzt hier Tag Heuer bin und sage, geil, wir machen einen Ratgeber, wie kann ich günstig Uhren einkaufen? Ja, da ist der Conversion-Optimierer aufgeschmissen.
Aber da ist doch so Volumen.
Genau, exakt. Also das macht einfach keinen Sinn, das muss schon zusammenspielen. Und da komme ich wieder auf diese Keyword-Research, da brauche ich natürlich auch einen Conversion-Optimierer, der mir ein bisschen sagt, oder irgendeinen aus dem Vertrieb, der sagt, du, das sind die Leute, die ticken, und das sind wahrscheinlich deren Probleme, lass uns dahin gehen. Also ich brauche halt dieses Feedback. Bei dem Tag Heuer-Beispiel ist natürlich so obvious, klar, da brauche ich jetzt keinen, aber es gibt halt, auch gerade im B&B, das sind B2B, das sind so Nuancen, das kann ich von außen gar nicht wissen. Also da ist wirklich wichtig, dass es eine Keyword-Analyse ein Vorschlag ist, den man wirklich hart challenged mit dem Kunden. Genau. UX ist für mich ein ganz starkes Thema, wo ich ein bisschen gerade in deutschen Situationen etwas am Struggeln bin, weil UX sich sehr stark die Designer angezogen haben und die sind, Entschuldigung, ich will jetzt keinen zu nahe treten, es gibt, wir kriegen ja, ich bin ja auch gebiased, wir kriegen ja die Problemkunden, also wir kriegen Leute, die ein Problem haben zu uns, die anderen, denen es gut geht, also die sehen wir natürlich weniger, weil die ja bei uns gar nicht aufschlagen. Also deswegen per se, wir sind in der Wahrnehmung gebiased. Aber das, was wir dann halt wahrnehmen, diesen gebiased, sind dann immer, wo du denkst, okay, es sieht wirklich schön aus, aber dein Aufmacherbild geht halt über die komplette Website und ich kann halt, also wo ist denn der Content? Um was geht's hier denn? Oder ist ja schön, dass es emotional ist, aber meine Emotion war halt eine Wut, weil ich nicht wusste, was ich tun soll. Also ist auch emotionalisierend, vielleicht nicht die man haben will. Und UX ist halt mehr als schönes Design und es ist in Deutschland sehr stark auf der Design-Ebene verhaftet. Und Designer, jetzt auch nicht alle, wie gesagt, nicht alle, aber generell sind ja auch wirklich ein bisschen darauf ausgebildet, ich mache meine URL schön. Und wir sind jetzt ja Informationsarchitekten, wir kommen Informationswissenschaften, wir sind ja gelernt, Struktur in Systeme zu bringen. Also der Zusammenhang, wie funktioniert URL 1 mit URL 2, also das ist das Thema. Und da hat es halt sehr hohen Einfluss auf die UX. Und also das ist die Basis einer UX, ist, dass ich eine Ordnungssystem für meine Inhalte habe, nachdem ich sie sinnvoll strukturieren kann. Deswegen sage ich natürlich auch, sind wir sehr gut darüber zu reden, wie die Hauptnavigation aussieht, wie meine Querverlinkung organisiert ist. Und deswegen sagen wir auch sehr stark, und das ist ein Teil der UX, dass wir ganz gerne funktionale Wireframes machen. Wo wir auch hingehen, wo Padcamp und so, da haben wir auch tolle Ideen, auf die kamen die anderen noch gar nicht. Und dann kommt ein guter Designer dazu und dann wird da zusammen ein geiler Schuh draus. Weil wenn wir natürlich was designen sollen, wird das hässlich wie Sau. Das sage ich also jedem Kunden, also frag uns bitte nicht, wie man das schön macht. Farben und Farbe, die sehr gut die Aufmerksamkeit steuern. Das ist ein Riesenhebel. Da sind wir die falschen Ansprechpartner. Da braucht man definitiv einen guten Designer zu. Aber der braucht auch unsere Informationen zu sagen, wo liegt der Schwerpunkt, wo sollen die Leute hin, etc. pp. Und dass die Sachen ja so schlecht aussehen, ist ja, weil Unternehmer oft meistens gar keine Ahnung davon haben und zum Designer gehen und sagen, mach mal eine gute Webseite und das ist das Briefing, was der hat. Dann kann halt keine gute Webseite rauskommen, sondern nur eine gut anzusehende. Also auch das bitte, um die Kollegen das bisschen in Schutz zu nehmen an der Stelle. Also, aber auch das ist etwas, wo wir als SEO-Gesichtspunkten eine Menge beizubringen haben, aber es alleine eben nicht können. Aber es ist Teil des SEOs.
Ja, definitiv. Und ich glaube, so kommen auch die besten Zusammenspiele zusammen. Also ich kann ja auch immer nur sagen, keine Ahnung, wer es war, aber Shoutout an den Menschen, der beim Spiegel den Swipeable Breadcrumb reingebaut hat.
Ja, ja.
Weil das, also mobil, also der ist halt, also responsive und mobil hast du dann halt diesen Breadcrumb und der ist dann swipbar, hast ja, die werden ja immer relativ lang, weil der Artikeltitel ja auch mit drin ist. Und das ist halt eine geile Idee, weil man hat ja oftmals mobil dann dieses Problem, was machen wir jetzt mit dem Breadcrumb, wo schieben wir den hin? Der sieht halt immer scheiße aus, du hast halt die Breakpoint, dann geht der über 5 Zeilen und so. Und das war halt einfach die perfekte Lösung, weil also oftmals ging es ja dann schon dazu zu sagen, okay, ich packe den unten irgendwo hin, dann habe ich als SEO wenigstens irgendwie die Verlinkungen noch und die Leute, die drüber stolpern, kriegen es halt irgendwie mit. Aber eigentlich ist es ja ein Mittel der Informationsarchitektur, dem Nutzer zu signalisieren, komm mal zu, du befindest dich gerade hier und da drüben gibt es vielleicht noch andere spannende Informationen. Und dafür ist genau diese Methode zu sagen, okay, man kriegt das, man hat das oben verankert, weil die Leute haben gelernt, der Breadcrumb ist nun mal oben und nicht unten nach der 20. Tabula-Werbung oder so, ne, das hilft dann irgendwie dem Nutzer auch nicht mehr. Er ist dann oben verankert und ich kann ihn jetzt an der Stelle auch bedienen, weil er sieht aus, ich kann rüber swipen, wenn ich jetzt sagen will, okay, ich bin jetzt hier im Corona-Live-Ticker und dann habe ich oben drüber verhaftet irgendwie die Corona-Emergency-Themenseite, wo alle aktuellen Informationen drauf sind, weil ich mich jetzt noch weiter informieren will. Saugeil, und das geht eben nur über dieses Zusammenspiel, dass eben solche Elemente auch mit reinkommen. Die Seite sagt, hör mal zu, aber wir sind doch jetzt mobil, wir können jetzt auch viel mehr swipen und so, das ist gängig, das nutzen auch viel mehr Leute und so, und dann kommen solche Dinge zustande. Finde ich genial.
Exakt. So, da kommt ein Punkt, wo ich eben komplett recht geben möchte, weil es mich schon seit Jahren, also seit 12 Jahren ankotzt, ist Sitespeed und Web Performance. Das hat im SEO eigentlich überhaupt nichts verloren, das Thema. Überhaupt nichts. Es ist so eine Frechheit, dass das bei uns gelandet ist. Und zwar ist es Frechheit, weil sich einfach alle geduckt haben. Weißt du, das ist so dieses hier, Freiwillige bitte vortreten und wir SEOs haben gepennt und alle anderen sind einen Schritt zurückgegangen. Und dann hatten wir das scheiß Thema an der Backe. Also das ist zum Kotzen, weil es hat so massive Auswirkungen auf Conversion Rate, auf UX, dass es eigentlich die Kollegen viel mehr umtreiben müsste und es treibt sie nicht um und es macht mich verrückt. Es ist eigentlich ein Hygienethema für die Applikationsbetreuung und für die Technik. Das interessiert sie aber nicht. Also ich meine, ich kann sagen, bei T-Online damals, sie haben immer gesagt, warum, wir sind grün. Wir sind grün. Und dann sagst du, warum seid ihr grün? Also hier, ich bin rot. Nee, wir sind grün. Und das haben wir dann, bis man das eskalieren, bis dann irgendwann rauskam, dass die einfach irgendwann, weil die immer, also menschlich verständlich, die haben irgendwann hochgestellt, setzt ab 10 Sekunden ist grün. Weil dann ist das System grün und sie kriegen keine Rückmeldung ständig aus Bonn im Report, dass sie rot sind. Und weil sie keine Mittel bekommen haben, um das zu beschleunigen. Also irgendwann, okay, weil ich werde mal angekackt, kriege aber keine Mittel, habe ich auch keinen Bock drauf, also ändere ich es halt. Also menschlich absolut korrekt, weißt du? Aber ist natürlich Käse. Also du löst halt dein organisatorisch privates Problem, aber nicht vor Kunde. Und die Technik, und da muss man auch sagen, die sind verantwortlich dafür, dass so ein Ding da ist. Die haben meistens so Ziele wie Verfügbarkeit etc. pp. Da gehst du jetzt auch nicht cutting edge auf die Geschwindigkeit und machst dir Komplexität dran, weil die vielleicht dazu führt, dass du dann weniger, dass du vielleicht dann mal irgendwie mal kurz ausfällst und dann hast du nur noch Verfügbarkeit von 99,98, was ja schon wenig ist, also wenn man sich mal aufrechnet auf ein Jahr, wie viel, also so, also die, das wollen die nicht haben. Aber eigentlich gehört es dorthin. Es gibt ganz viele tausend Gründe. Und wir sind die, weil Google aber das Thema so stresst, sagt jeder, ja, frag doch mal dem SEO. Und wir können ja auch nichts mehr machen, als zu sagen, guck mal, da bricht's ab, da ist das Wasserfall etc. Machen wieder ein Technikticket auf. Aber wir müssen uns da hart in Technikthemen rein, die eigentlich bei uns überhaupt nichts zu suchen haben. Und das nervt, also es hängt an uns ohne tieferen Grund. Weil eigentlich möchte ich nur sagen, hör mal zu, treff den Wert, mein Freund, es ist dein scheiß Content-Management-System, klär einfach, dass das Ding diese Werte trifft und lass mich in Ruhe. Punkt. Weil ich bin hier nur der Briefbote-Übersteller von Google. Hm. Und übrigens, der Effekt auf Google ist auch der kleinere. Das dein Layout shiftet, hat jetzt schon jeden Nutzer genervt ohne Ende. Dass der ständig beim Klicken mit dem Finger woanders hingedrückt hat aus Versehen, hat den jetzt schon die ganze Zeit genervt.
Hm.
Und das ist echt etwas, ja, es ist im SEO gelandet und außer SEOs kümmert es keinen und das finde ich wirklich erschreckend.
Ja. Ist auch ein anstrengendes Thema, weil ich meine, die Anfragen kommen jetzt vermehrt und so, und dann heißt ja, aber können wir da mal gucken, und dann machst du GSC auf und dann merkst du, okay, ist dann halt irgendwie alles rot und so und danach, der Weg kann halt sehr anstrengend sein, außer du bist halt selbst fast ein Entwickler, wie unser Kollege Dennis jetzt, der die Sachen sehr genau aufbereiten kann, was auch sehr lange dauert, aber der dann jeden Shift auf jedem Screen einmal.
Oh, jetzt haben wir Stefan verloren. Dementsprechend würde ich sagen, mache ich erst an der Stelle mal kurz alleine fertig und guck, was passiert, wenn er mich auf Slack anschreibt. Okay, also, ich glaube, das Thema mit der Ladezeit haben wir durch. Dann kommt das Thema Bekanntheit der Marke. Und das ist natürlich ganz klar, wenn man sagt, ich möchte über einen Pull-Kanal eine Markenbekanntheit aufbauen, ja, okay, ist wahrscheinlich nicht der effizienteste Weg. Deswegen, ja, gehe ich da komplett einher. Man kann Markentätigkeiten unterstützen. Und da können wir natürlich helfen, indem man auch Themen findet, die spannend sind und sagt, kann ich da irgendetwas tun? Aber ich kann halt nur unterstützen. Und da sollte man auch nicht mehr machen. Was aber ganz wichtig ist, dass man vielleicht mal Brand von Non-Brand Traffic immer in jedem Report trennt. Und das bitte, wenn es geht, im SEA auch. Und dann sollte man schauen und gucken, was passiert. Stefan schreibt gerade, er arbeitet wieder reinzukommen. Ich guck mal, was passiert. Leben einfach weiter auf in der Zeit. Also, da gehe ich auch mit einher, kann man ein bisschen unterstützen. aber es ist nicht so das Hauptthema. Das Produkt, ja, absolut, Produkt kann ich nichts, aber ich kann als SEO halt eher anfordern. Also auch da sehe ich mich, um zu sagen, wenn wir sehen, dass die Konkurrenz einfach ein besseres Produkt hat, besseres Offer hat, dass man sagen, Kinder, wir müssen hier ran, ansonsten sind wir in sich nicht kompetitiv, da können wir gar nichts großartig machen. Gebt halt einfach mal Gas oder wir müssen halt ausweichen in irgendwelchen Nischen, wo man die Konkurrenz erst gar nicht sieht, weil wir einfach schlechtere Offer haben. Das aber auch manchmal erhellend für Kunden, wenn man da sagt, guck mal, müssen wir was tun. Aber dann muss die Aufgabe woanders gelegt werden. Da kann man einfach nur Ideen oder Impulsgeber sein, mehr geht nicht. Fazit, generell stimme ich bei allem zu. Aber trotzdem nicht ganz. Also ihr seht, man stimmt zu, aber auch nicht ganz, aber auch nicht. Also weil SEO ein Querschnittsthema ist, wir reden einfach bei allem irgendwie mit. Jeder kann seine Position natürlich besser als die unsere und manche Themen sind bei uns gelandet, die man nie haben wollte. Aber, und das finde ich ganz wichtig, Suchmaschinenoptimierung ist nicht, da kann jemand sagen, was er will, ist nicht die Steigerung von Sichtbarkeit meiner Website, weil ich kann mir von Sichtbarkeit nichts kaufen. Deswegen ist immer der Intent wichtig. Ich möchte die richtige Sichtbarkeit haben, ich möchte die richtigen Klicks haben, damit ich überhaupt die Möglichkeiten habe, zur Conversion zu kommen. Deswegen denke ich immer von meiner Zielconversion aus und gehe dann nach vorne und sage, welche Art von Traffic will ich haben. Und nicht jede beliebige Sichtbarkeit, aber so platt meinte er das auch nicht. Also und da würde ich sagen, sind wir einfach durch an der Stelle, dass wir sagen, ja, es ist richtig und es ist nicht richtig. Es sind quasi Schrödingers Thesen und Sichtbarkeit nur, wenn es die richtige Sichtbarkeit ist. Aber Johannes meinte auch sicher immer das, weil er ist überhaupt niemand, der hingeht und sagt, wir gehen auf eine falsche. So, und damit sind wir damit durch mit dem, was wir hatten. Und wir kommen ganz kurz, ich mache das jetzt alleine schnell fertig, und zu Neues von Google. Und da gab es eigentlich das Thema, dass Google mal ein Spam-Update angekündigt hat. Das war ja auch nicey gewesen. Und hat noch gleich ein zweites angekündigt, ist bisher ja auch noch nicht passiert. Aber auch da hat der liebe Johannes gleich gesagt, naja, ist relativ unaufgeregt, ist wenig passiert. Auch zu dem Update, was angekündigt ist, auch wenig passiert, ist alles so die Updates im Wasserkläschen aktuell. Mal gucken, was dann in der zweiten Runde kommt. Und damit sind wir durch und haben noch so ein paar Job-Offers, die kann ich jetzt auch schnell alleine vorlesen. Und zwar die Kollegen von Ströer suchen Mitarbeiter. Und zwar einmal in der Online-Redaktion von der T-Online. Ich war ja selbst lange T-Online, da war es noch nicht Ströer, sondern Telekom, kann ich also nur empfehlen, kann man viel lernen bei den Leuten. Ich finde es aber noch schön, was von den Sachen, die wir damals gebaut haben, noch da ist. Da freue ich mich jedes Mal. Und außerdem suchen die noch einen Werkstudent SEO bei Watson. Und würde sagen, wenn ihr da in dem Bereich seid, einfach mal dort bewerben. Die Kollegen, wenn ihr jetzt aber so nicht aus dem Berliner Raum seid, sondern eher so Köln, Bonn, Düsseldorf, die Ecke. Die Kollegen von Dumont, auch ein schönes, großes Traditionshaus, suchen gleich zwei SEO-Redakteure. Und zwar einmal beim Kölner Stadtanzeiger und einmal beim Express. Und kann ich ja sagen, auch sehr empfehlen, ihr arbeitet da mit Chris Wagner zusammen, ein super geiler Kollege, Shoutout raus von mir hier und natürlich mit der wunderbaren absolut genialen Eva Rausch von Traubenberg, die da auch teilweise mit unterwegs ist. Das Team dort ist sehr nett, ich kenne die Leute gut. Ein schönes Haus, viele Heimarbeitmöglichkeiten, wurde mir extra nochmal gesagt, soll ich extra dazu sagen. Kann man wirklich empfehlen. Also wenn ihr in dem Bereich seid und so SEO-Redaktionen ist etwas so euer Thema. Vielleicht hören wir uns dann auch ab und zu mal. Also ich habe mir ja sagen lassen, dass ich öfters da mal Meetings habe. Dementsprechend Shoutout, einfach mal bewerben. Macht sicher Sinn. So, und wenn irgendeiner von euch Lust hat, richtig tief in das SEO-Thema einzutauchen, auch wir suchen noch zwei Kollegen, sowohl in Darmstadt als auch in Berlin. Auch wir haben umfangreiche Homeoffice-Regelungen. Super nette Teams, beiden Standorten, jeweils 7 Personen. Arbeiten aber sowieso standortübergreifend bei fast allen Themen zusammen. Und also allein deswegen ist bei uns Homeoffice auch relativ easy, weil wir eher aus beiden Standorten schon immer zusammengearbeitet haben. Und genau, also wir suchen auch Kollegen. Kleines Team, in Summe 14 Personen und sehr spezialisiert, sehr stark im Publisher-SEO-Bereich unterwegs, sehr stark auch im Bereich Classifieds, Longtail unterwegs und B2B, das sind so die Themen, wo wir unterwegs sind. Und super Kollegen, wir haben hier keine irgendwie Key-Account da Spackos rumspringen oder ähnliches, sondern sind alle vom Fach, jeder irgendwo mal ein bisschen spezieller tiefer drin als der andere. Mittlerweile, dank Patrick, eine sehr umfangreiche Knowledge Space in Confluence angelegt und sind auch schon doch stolz halbwegs strukturiert, aber früher eher nicht. Da sind wir so wild vor uns hingerannt, aber im Moment doch schon gut strukturiert unterwegs. Das heißt, wenn man noch irgendwie etwas lernen will, bei uns gibt es eine Menge zu lernen, allein schon, weil unsere Kunden auch immer mit neuen Problemstellungen an uns herantreten. Wir sind klassisch im Second-Level-Support zusammen, also in der Regel haben unsere Kunden Inhouse-SEOs und das heißt, wir kriegen dann halt auch eher so die Dinge zum intensiver Nachdenken drin. Wir haben 2 Analysten drin, die euch auch bei Datenthemen massiv unterstützen können. Macht Spaß. Also es macht wirklich Spaß. Ich habe selten so viel Spaß am Arbeiten gehabt, weil sowohl von Kundenseite als auch von Mitarbeiterseite ständig schöne, neue, innovative Sachen reinkommen. Also Spaß kann ich zusagen. Und wenn ihr denkt, ja, dem Team irgendwie mit dem Stefan, mit dem Holger Etzel, mit einer Anna, mit einer Rebecca, mit Patrick oder Johannes mal auch in tiefe Daten-Nerd-Themen abzusteigen oder so. Das klingt irgendwie toll, wenn ihr Bock habt, Kunden eigenverantwortlich wirklich vorwärts zu bringen. Wie immer, ich meine, wir heißen nicht umsonst Get Traction. Wir versuchen immer Traktion in die Kunden reinzubekommen. Das heißt auch, ihnen zu helfen, interne Organisationsprobleme zu überwinden und vorwärts zu kommen. Dann seid ihr bei uns definitiv richtig und es macht auch, wir würden uns freuen, wenn vielleicht der ein oder andere Lust hat, sich mal bei uns zu bewerben. Also feel free, haut rein. Damit sind wir fertig und wie gesagt, schade, dass Stefan uns verloren gegangen ist jetzt eben gerade. Wir haben gerade noch mal kurz geschrieben, Internetprobleme bei ihm zu Hause, das ist halt das Nachteil vom Homeoffice in dem digitalisierten Deutschland. So gut ist dann die Infrastruktur nicht, wie man sie gerne hätte. 16 Jahre CDU hinterlassen halt einfach ihre Spuren. Wenn man nicht so zukunftsgewandt ist, dann ist einem das halt Hupe. Und dementsprechend, wie gesagt, sind wir durch. Ich hoffe, die Sendung hat euch gefallen. Und wie immer, wir freuen uns über eure Kommentare. Meldet zurück. Wie seht ihr, was zu SEO gehört oder nicht hört? Schreibt uns an, schreibt auf Facebook, schreibt uns privat an. Kommt auf uns zu. Und dann hören wir uns im August wieder. Wir haben ja auch unsere Sondersendung, die wir live von der Campix machen wollen, wo wir uns ja mit euch über SEO-Mythen unterhalten wollen und ob die irgendwie sinnvoll sind. Also wenn ihr Lust habt, uns irgendwelche Mythen diskutiert zu haben, kommt in die Session rein, könnt uns aber gerne schon vorab anmelden, jens.faultrath@getraction.de und dann nehmen wir die Themen vielleicht mit. Wer Bock hat, mit uns auf dem Panel zu sitzen, wir suchen gerne ein paar Leute, und sozusagen dann auch mit in dieser Show zu sein, könnt ihr euch auch gerne bei uns melden und wir schauen mal, vielleicht klappt es ja. Also in diesem Sinne, wir sind raus, habt einen schönen Sommer, habt viel Spaß, lasst euch impfen, wenn noch nicht passiert, hilft uns allen weiter und genau, haut rein.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare. Oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür! Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus, SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.